ARD.
Kein Rundfunk mehr, nur noch Grundfunk, so der Medienkampfbegriff der AfD. Diesen Grundfunk hat der rechtsextreme Politiker Björn Höcke schon zur letzten Thüringen-Wahl versprochen.
Was passiert denn, wenn der Höcke dann Ministerpräsident wird? Kündigt er denn die Medienstaatsverträge? Ja, das macht der Höcke dann. Ja.
Björn Höcke über Björn Höcke beim Wahlkampf in Thüringen. Ist allerdings schon eine Weile her, November 2023.
Aber am Vorhaben hat sich nichts geändert. Die AfD will den Rundfunkbeitrag abschaffen, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks um 90% kürzen und ihn über Steuern finanzieren, also Staatskasse statt Gebühren.
In den USA werden öffentliche Medien wie NPR und PBS teilweise über Steuern finanziert, aber Donald Trump hat die staatliche Unterstützung vergangenen Sommer gestrichen.
But I do know that NPR unfortunately has become really just a propaganda voice for the left.
Zu links seien die öffentlichen Radio- und TV-Programme, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses zu der Entscheidung.
Und in Großbritannien hat im Herbst die stramm rechte Reform UK Party den Abgang zweier BBC-Chefs gefeiert. Der Intendant und die Nachrichtenchefin sind zurückgetreten, wegen einer Doku, in der eine Trump-Rede unzulässig zusammengeschnitten wurde. Für Parteichef Nigel Farage ein weiterer Beleg, dass die BBC seit Jahrzehnten tendenziös berichtet.
The BBC has been institutionally biased for decades.
Also, öffentlich-rechtliche Medien stehen unter Druck. Und der Druck kommt von rechts. In den USA, in Großbritannien und auch hier. Aber auch in Italien, Frankreich, Spanien. Überall derselbe Vorwurf. Zu links, zu liberal, zu grün seien die öffentlich-rechtlichen Medien.
Soweit, so erwartbar. Aber ist nicht auch Kritik angebracht? Haben die Öffentlich-Rechtlichen nicht wirklich Schlagseite? Muss der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland so teuer sein? Das sind einige unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit knapp 30 Jahren und ja, arbeiten seit über 20 Jahren unter anderem auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Und wir haben dabei sowohl gute als auch weniger gute Erfahrungen gemacht. Und weil es in den letzten Monaten so viel Kritik an der Institution öffentlich-rechtlicher Rundfunk gab, haben wir einiges davon für diese Folge mal zusammengefasst und diskutieren heute eine ganze Folge lang über eben diese Kritik.
Und wenn ihr das hier vielleicht nicht zum ersten Mal hört, wenn euch der Podcast also so gut gefällt, dass ihr immer mal wieder reinklickt, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt. Was die AfD sich vorstellt, wenn sie von der Abschaffung des Rundfunkbeitrags spricht, ist ja einen schlanken, Achtung, Heimatfunk. Also mit Schaufenstern in die jeweilige Region, wie es dann heißt.
Berlin, so Techno und Graffiti wahrscheinlich dann.
Ja, das meinen die vielleicht eher nicht. Also für ein Zehntel der aktuellen Kosten soll das gehen. Und diese sollen aber bezahlt werden von privaten Streamingdiensten wie Amazon und Netflix, die dafür Steuern oder Abschläge oder irgendetwas in dieser Form zahlen sollen.
Warum das eigentlich?
Naja, weil diese Player, Amazon, Netflix und so, laut AfD den Markt dominieren, aber zu wenig zur Kasse gebeten werden. Es ist aber auch egal, es ist nur eine kleine Nebeninformation, weil alles daran macht klar, die AfD will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Die reden von linker Dominanz im Rundfunk, von Meinungskartellen, von Tatsachenverdrehungen, von Denkverboten.
Ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Also ist Propaganda ganz offensichtlich. Die AfD ist ja übrigens auch gegen Faktenchecks. Ne? Also steht im letzten Bundestagswahlprogramm, weil die freie Meinungsäußerung einschränken, ihrer Ansicht nach. Aber dieser Vorwurf, die Öffentlich-Rechtlichen, die seien zu links, den macht die AfD, muss man ja sagen, nicht allein. Und da ist es dann auch schon wieder ein bisschen blöd, wenn ausgerechnet in der ARD ein Fall wie der von Julia Ruß passiert.
Was jetzt kommt, wird vielleicht nicht jedem gefallen. Aber es ist eines der ganz großen Streitthemen unserer Zeit. Ich bin Julia Ruß. Und wir von Klar sagen, was falsch läuft. Unser Thema heute, die illegale Migration.
Mit dieser Ansage ist sie eingestiegen in die erste Folge vom Reportageformat Klar. Das ist eine Produktion vom NDR und vom Bayerischen Rundfunk. Und da wollte man offenbar ganz entschieden eine junge, konservative Stimme etablieren, nämlich Julia Ruß vom Bayerischen Rundfunk.
Dass es darum ging bei dem Format, das wurde ja schon deutlich in der Pressemitteilung zur Sendung, mit einem Statement von Ruß, dass ihrer Ansicht nach unliebsame Themen und Meinungen ausgeblendet worden seien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Rundfunk und dass sich das jetzt mit dem neuen Format, was sie dann eben moderiert, ändern würde.
Und dann kam eben diese erste Folge, illegale Migration, mit einem Vater, dessen Tochter von einem Flüchtling erstochen wurde. Und mit weiteren Aspekten, die zeigen sollen, es läuft was schief in der Migration.
Ach was.
Ja, mit dem Format und mit dieser Moderatorin gehen BR und NDR also raus und es kommt zum Riesenaufreger. Mhm. Die NDR-Redaktion meutert, mehr als 250 Leute unterzeichnen einen Brief, in dem sie sich distanzieren vom Format. Mhm. Zu einseitig, zu überfrachtet sei das, zu emotionalisiert und in den Augen der Unterzeichnenden vom journalistischen Standard her nicht in Ordnung.
Ja.
Und Jan Böhmermann schießt eine satirische Breitseite gegen die Moderatorin. Eine andere Moderatorin, Anja Reschke, macht einen Kommentar in ihrer Sendung. Gleichzeitig aber kriegen Format und Moderatorin, also Ruß, durchaus ja gute Bewertungen beim Publikum. Aber der Druck und die Kritik wird dem NDR am Ende zu dick. Und sie sagen im Herbst 2025, wir machen ohne Julia Ruß weiter.
Naja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Sendung eingestellt worden wäre. Ne? Also die Sendung wird weiter produziert und Julia Ruß bleibt auch Moderatorin, aber halt nur für die Folgen, die der Bayerische Rundfunk produziert. Das war ja eine Koop zwischen NDR und BR.
Ja.
Nur der NDR hat für ihre eigenen Folgen dann eine neue, andere Moderatorin geholt. Übrigens eine ehemalige Bild-Chefredakteurin. Also das soll jetzt auch kein linkes Gegengewicht gegen Julia Ruß werden.
Ja, aber es ist doch trotzdem, muss man konstatieren, mit Ansage in die Hose gegangen. Da will sich die ARD ganz offenbar mit einer Moderatorin rechts der Mitte gegen diese ewige Kritik wehren. Sie wären zu links und dann machen sie direkt bei Gegenwind einen Rückzieher und bestätigen damit quasi diese gesamte Kritik.
Ja, natürlich. Es ist komplett unsouverän oder es wirkt zumindest komplett unsouverän. Absolut. Aber mich stört dabei noch was ganz anderes, nämlich, dass es jetzt heißt, die Moderatorin sei abgesägt oder werde irgendwie mundtot gemacht. Ne? Also, dass dieses Narrativ dann auch schon wieder so genutzt wird, weil das stimmt ja einfach nicht. Die Moderatorin weiter beim BR. Die Sendungen laufen auch weiter in ihrem Sinne, also redaktionell gesehen, von Themenschwerpunkten her und so. Also da ist überhaupt nichts zu Ende oder abgesägt. Aber sie selbst, Julia Ruß, verbreitet die Erzählung, ja, rechte Meinungen werden ja nicht mehr zugelassen. Dabei ist die doch gerade wegen ihrer eher rechten Haltung an ein eigenes Format gekommen, das sie auch immer noch hat im Bayerischen Rundfunk und was in diesem Jahr weitergehen soll mit neuen Folgen. Aber wenn wir das mal jetzt so ein bisschen allgemeiner versuchen, dem auf den Grund zu gehen, weil hinter dieser Sache mit Julia Ruß steckt ja dieser ewige Vorwurf, die Öffentlich-Rechtlichen hätten einen Hang zu linken Ansichten. Hm. Also dieses Vorurteil, dass sich überhaupt in der Medienbranche nur Linke und Grüne versammeln.
Ja, Vorurteil, weiß ich nicht. Also ich finde, da ist am Ende schon was dran. Also in meiner Wahrnehmung haben wir doch zum Beispiel hier im RBB, wozu ja auch RBB 24 gehört, für die wir hier diesen Podcast produzieren, haben wir doch hier kaum wirklich konservative Stimmen, die jetzt sagen wir mal CSU-Ansichten vertreten würden.
Aber was heißt denn echt konservativ? Also Kirche, Familie, Marktwirtschaft, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nichts, was das jetzt ernsthaft in Frage stellen würde. Weil die Kirche sitzt ja sogar mit zwei Vertretern im Rundfunkrat. Es gibt das Wort zum Sonntag noch. Es gibt eine Wirtschaftsredaktion oder mehrere Wirtschaftsredaktionen. Da sitzen jetzt auch nicht Leute, die an einer freien Marktwirtschaft irgendwelche Zweifel haben.
Aber jetzt gerade mal dieses Thema Migration. Da findest du doch kaum Leute, die eine grundsätzlich kritische Haltung gegenüber der Zuwanderung haben. Und das dann.
Aber ist das eine ernsthafte konservative Position, grundsätzlich gegen Zuwanderung zu sein? Ist das nicht eher eine sehr, weiß ich nicht, sehr phlegmatische Position?
Ja, du weißt doch, wie ich das meine. Also diese Zuwanderung, dass die nicht nur positive Auswirkungen hat, sondern auch eine Belastung ist beim Thema Wohnen zum Beispiel oder beim Thema Sozialkosten. Und ja, eben auch beim Thema Kriminalität sehen wir zum Beispiel auch immer wieder in BKA-Berichten, dass es da einzelne Gruppen gibt, die überproportional auffällig sind.
Ja, aber darüber wird doch auch andauernd gesprochen. Auch dieser Vater, den Julia Ruß in ihrer Sendung da interviewt hatte, der war vorher auch schon in zahlreichen Talkshows. Also diese Perspektive, die du jetzt gerade aufgezählt hast, ob man die teilt oder nicht, aber sie findet doch statt.
Aber ich meine, wenn die migrationskritische Perspektive dann mit Ansage in einem Format wie eben diesem, wie klar kommt mit Julia Ruß, dann gibt es eine Riesenempörung. Und es überwiegt am Ende so eine Herausarbeitung der positiven Aspekte der Migration. Also das muss da am Ende stehen.
Es wird seit 10 Jahren läuft diese Debatte über Migration rauf und runter oder vielleicht sogar noch länger. So in den Nachrichten, Talkshows, Meinungsstücken. Also, dass das Thema jetzt unbeachtet wäre, auch welche Schwierigkeiten das mit sich bringt und so und welche negativen Aspekte, das kann doch keiner behaupten. Und übrigens kann auch keiner behaupten, dass die AfD nicht zu Wort kommt, weil das ist dann ja so das Nächste, womit wir angefangen haben. Und wenn du sagst, am Ende überwiegt der Blick auf die Vorteile, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Und zweitens kann man doch auch zu der Einschätzung kommen, wenn man die Fakten nüchtern betrachtet. Überwiegen da am Ende nicht die Vorteile, gesellschaftlich gesehen? Also mit Blick auf Arbeitskräfte, Steuereinnahmen, Finanzierung der Rente. Klar, Kriminalität ist schlimm, Wohnungsmangel, nicht genug Platz für alle, was weiß ich. Aber hochgerechnet überwiegt der gesamtgesellschaftliche Vorteil bei nüchterner Betrachtung. Und zu genau so einer Betrachtung sind doch Journalisten und Journalistinnen verpflichtet.
Wenn du aber wesentliche Teile der Öffentlichkeit bei dieser nüchternen Betrachtung verlierst, weil die sich nicht gehört fühlen, also macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann noch seinen Job, wenn das Vertrauen komplett erodiert? Also ich gebe dir ja grundsätzlich recht in der Einschätzung, dass man nüchtern auf die Fakten schaut, aber man muss auch gucken, was bei den Leuten am Ende ankommt. Es gab eine Studie von einer schweizerischen Medienforschung, die erhoben hat, dass gerade mal ein Drittel der Menschen in Deutschland den öffentlich-rechtlichen Medien noch vertrauen. Und wenn du das jetzt als Gradmesser
nimmst... Die Studie habe ich auch gesehen. Die in der Welt, ne, wurde die veröffentlicht, in der Tageszeitung in der Welt. So, ja, weil das ist ein bisschen lustig, weil erstens gab es fast zeitgleich Studien von Infratest DIMAP auch zum Vertrauen in die Medien. Die machen das schon seit 10 Jahren immer wieder und kommen zu ganz anderen Ergebnissen. Die kommen nämlich zu genau umgekehrten Ergebnissen, dass das Vertrauen wächst in die Öffentlich-Rechtlichen und dass über oder so um die 2/3 die Öffentlich-Rechtlichen für unverzichtbar halten. Und zwar über alle Parteilager hinweg stabil, außer, na?
Ja, bei AfD-Wählern, oder?
Genau. Und wenn du mich fragst, dann ist dieses Gerede von linksgrünen Medien, diese Erzählung, dass die Öffentlich-Rechtlichen alle Schlagseite hätten, das ist... Ja, wie soll man das sagen? Eine Schmutzkampagne von ganz rechts oder zumindest eine politische Kampagne. Also da soll gezielt das Vertrauen angegriffen werden, was die Leute in öffentlich-rechtliche Medien haben und das leider mit Erfolg. Und manche anderen Medien springen da ganz gern mit auf, also das wäre jetzt meine Analyse davon, weil die natürlich in Konkurrenz zu den Öffentlich-Rechtlichen stehen, private Verlage halt, die müssen Geld verdienen, die kriegen keine Gebührengelder, klar, und dazu zählt die Welt. Und dazu zählt die Bild, die seit Jahren gegen ARD und ZDF schießen. Und das ist vielleicht aus deren Sicht auch nachvollziehbar aus wirtschaftlichen Gründen, weil die sich auch behaupten müssen auf dem Markt und so weiter und eben jeden Euro selber verdienen müssen sozusagen. Aber es ist doch echt ein Spiel mit dem Feuer, weil das am Ende alle Medien in Verruf bringt. Und diese Studie, die du gerade angesprochen hast, ne?
Also die von dem Schweizerischen Meinungsforschungsinstitut.
Media Tenor, ne?
Ja,
die,
Media
so,
Tenor,
die.
Genau.
Die habe ich mir nämlich auch mal genauer angeschaut. Und das ist wirklich interessant, weil die stehen nämlich schon seit gut 20 Jahren, sagen wir mal, im Verdacht, einfach Meinungsmache gegen öffentlich-rechtlich zu betreiben. Weil die immer wieder Studien machen, die ganz offensichtlich gezielt ARD und ZDF in Verruf bringen sollen. Also dass angeblich Israel viel zu kritisch behandelt wird oder dass die Tagesschau viel weniger Leute erreicht als angegeben. Mhm. Wird auch gerne in der NZZ zitiert, ne, in der Neuen Zürcher Zeitung. So, dass,
okay, also das heißt...
Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, wo wir gerade in der Schweiz sind. So.
Du bist ja jetzt in Fahrt jetzt.
Ja, aber das muss ich noch sagen, die NZZ, ne, die, also die größte oder wichtigste, bekannteste Zeitung aus der Schweiz,
ja,
die Neue Zürcher
auch,
Zeitung.
Einmal,
so,
ja.
die lesen wir auch. Natürlich, klar, weil die auch gute Recherchen haben und so, aber auf der anderen Seite, die haben diesen Podcast. Ne?
I know, NZZ macht Spiel.
Hast du auch schon gehört?
Ja,
ne?
Klar. Die haben, also explizit laden die ja AfD-Leute ein.
So, explizit lädt die NZZ gezielt Leute aus dem rechten Spektrum ein, die in Deutschland angeblich nicht zu Wort kommen würden in deutschen Medien. Neben Alexander Gauland von der AfD ist da Maximilian Krah von der AfD. Das ist übrigens einer, der die SS relativiert hat, der sogar für Marine Le Pen zu rechts ist. Und die dürfen es sich in dem Podcast dann gemütlich machen und werden da ganz unkritisch porträtiert. Ja. Und warum macht die Neue Zürcher Zeitung
das? Weil es eben sich lohnt, weil es ein Markt ist.
Weil es ein Markt ist. Weil sie erkannt haben, dass die Medien in Deutschland zu Recht bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Nämlich da, wo es menschenfeindlich und antidemokratisch wird. Und diese Grenze zu achten, das ist in meinen Augen auch Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und die NZZ macht mit diesem Tänzchen da an der Grenze ein Geschäft.
Wie sind wir denn jetzt hier hingekommen eigentlich? Also wir wollten doch eigentlich über diese ewigen Vorwürfe sprechen der linksgrünen Meinungsmacht, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich sozusagen darstellt.
Also naja, ich glaube, es ist einfach was anderes passiert. Wir haben eine radikale Diskursverschiebung erlebt, die so tut, als wäre direkt links neben der Forderung nach Abschiebung, grenzendicht, Heimatpflege und Diesel für immer, als wäre genau links davon die Mitte. Weißt du? Und alles, was dann noch weiter links kommt, das ist schon Ökosozialismus. Mhm. So, hier, hör mal, in der Debatte beim Deutschlandfunk habe ich gehört, Georg Restle, auf die Frage, ob er sich denn eigentlich...
Warte mal, Georg Restle ist der Moderator von Monitor, ne? Politikmagazin im ersten
Jahr. Ja, richtig, genau. Okay, der. Und der sagte beim Deutschlandfunk in der Debatte auf die Frage, ob er sich daran stört, als links wahrgenommen zu werden.
Dass Leute meinen, dass das links ist, hat, glaube ich, vor allem mit was anderem zu tun. Dass wir, oder ich auch als Person, sehr deutlich und sehr klar kannte gegen den Rechtsextremismus und gegen den völkischen Nationalismus der AfD zum Ausdruck bringen. Und das hat dann dazu geführt, dass insbesondere vom rechten Rand, aber bis weit hinein auch in andere Kreise, fast schon kampagnenartig, Monitor als Flaggschiff geradezu des Linksextremismus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geframed wurde.
Okay. Das sehe ich exakt genauso. Ja. Also das ist doch die Dynamik, die
passiert. Es bleibt ja trotzdem am Ende dabei, die AfD-Wähler haben kein Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen, weil sie sich da aus welchen Gründen auch immer nicht wiedergegeben fühlen. Also dass man mit AfD-Leuten so umgeht, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, dass man da eben eine Grenze zieht, alles klar. Aber auf der anderen Seite stehen eben die Wähler dieser Menschen, für die der öffentlich-rechtliche Rundfunk da ist. Und das ist ein Problem, weil das wirklich viele Menschen sind und die muss man irgendwie zurückgewinnen. ARD und ZDF müssen für alle senden.
Aber was heißt das für alle senden? Heißt das, man muss jede noch so radikale Position verbreiten, weil es halt eine Meinung? Und heißt das, man muss alle Meinungen abbilden, die es gibt? Weiß ich nicht. Finde ich nicht. Ich finde, man muss doch auch dann als seriöse Journalisten und Journalistinnen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und es gibt inzwischen zahlreiche Untersuchungen und Studien zur Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen, die zeigen, dass die Problematik komplett aufgebauscht ist. Also zum Beispiel einigermaßen aktuell noch von Anfang 2024 von der Uni Mainz. Da ging es um Perspektivenvielfalt in den Öffentlich-Rechtlichen.
Und was kam daraus?
Habe ich in einem Fokusartikel von damals gefunden, oben ein Bild vom Tagesschau-Studio, Überschrift: Wie linksgrün sind ARD und ZDF wirklich? So, und rat mal, mit wem Sie einsteigen in den Artikel. Julia Roos.
Ja.
So, okay, noch weit vor der Sache mit dem NDR.
Okay.
Da hatte sie in ihrer Kolumne bei Focus Online davon berichtet, wie sie bei ihrer Arbeit für die ARD auf Menschen trifft, die sie für eine linksgrün durchseuchte Staatsfunkerin halten.
Okay, also es ist ja sowieso ihr Thema. Sie hat ja inzwischen auch ein Buch geschrieben, Linksgrüne Meinungsmacht, wo sie dem sozusagen...
Einem Verweis auf diese Kolumne steigt dieser Fokusartikel also ein in diese Studie, die dann Klarheit bringen soll. Dann erzählt der Artikel lang und breit von der Studie, stellt einzelne Punkte raus so, und es wird dann immer harmloser. Und ganz unten kommt das Fazit der Studienmacher: Sowohl die Themenvielfalt als auch die Akteursvielfalt in den untersuchten öffentlich-rechtlichen Formaten war durchweg hoch.
Also warte mal, die steigen mit dem Brecher ein und am Ende bleibt das also keine Schlagseite in der Darstellung gefunden in
also
den Studien?
Jedenfalls überhaupt nichts Dramatisches. Also natürlich kann man da über einzelne Ausschläge immer reden und so, aber es war nichts Grundsätzliches, haben sie gefunden so. Also sie haben feststellen können, dass die öffentlich-rechtlichen Medien mehr zu einer sozialstaatlich progressiven Haltung neigen, während private Medien häufiger eine marktliberal-konservative Ausrichtung haben.
Das ergibt ja Sinn, wie wir oben auch besprochen haben. Also es ist ja eigentlich, trotzdem ist es ja genau der Tenor, wenn man das mal nimmt. Vielleicht etwas dramatischer dargestellt, aber eben die Schlagseite nach links in den öffentlich-rechtlichen.
Ja, aber gering ausgeprägt. Also zumindest dieser Studie nach. Und innerhalb von ARD und ZDF haben sie zum Beispiel auch wieder Unterschiede festgestellt. Bayerischer Rundfunk und ZDF Heute Nachrichten deutlich konservativer, Tagesschau ausgewogen. Also keine echte Schieflage, ne? Vor allem in der Gesamtschau auf die Medienlandschaft. Da sticht der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt nicht hervor durch eine besondere Haltung in die eine oder andere Richtung, also objektiv betrachtet. Das heißt, wenn du als Wissenschaftler nach möglichst wissenschaftlichen Kriterien möglichst objektiv draufschaust, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk befindet, dann bleibt vom Vorwurf der Schlagseite nicht viel übrig.
Also ich finde in der Sache mit Julia Roos und diesem Format klar. Da hat Stefan Niggemeier was ganz Schlaues dazu gesagt zum Thema rechte Stimmen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und vielleicht passt das auch ganz gut zu dem, was wir von Georg Restle gehört haben. Mhm. Das hat also Stefan Niggemeier bei ZAPP gesagt, die sich auch mit der Sache um Julia Roos auseinandergesetzt haben.
Eine Sache, die das Bild verzerrt, ist, dass es halt ein paar ausgewiesene nicht rechte Publizisten gibt. Also von Georg Restle bei Monitor, Jan Böhmermann beim ZDF-Magazin. Das sind sehr unterschiedliche Typen, stehen aber beide definitiv für eine nicht rechte politische Profilierung. Und es gibt aber fast niemanden auf der konservativen Seite, wo auch bei den Öffentlich-Rechtlichen jemand so sichtbar ist mit einer konservativen bis rechten Profilierung.
Weißt du, also die Perspektiven sind möglicherweise da, aber es gibt keinen Champion, an dem man die irgendwie festmachen kann. Keine Figur, die irgendwie dafür steht, so wie Georg Restle eben vom Monitor oder Jan Böhmermann. Mhm. Und das hätte doch, das wäre doch eine Chance gewesen, das hätte doch Julia Ruß vielleicht sein können.
Ja, aber wie gesagt, vielleicht kann sie das auch immer noch, weil sie ist ja noch da, auch wenn sie selber den Eindruck vermittelt, sie sei abgesägt worden.
Some breaking news to bring you about the BBC. The BBC chairman has announced that both the Director General Tim Davie and the new CEO Deborah Tennis are to resign.
Mal weg von Deutschland und der Blick auf Großbritannien gerichtet, unter anderem der Chef von BBC und die Nachrichtenchefin sind im November 2025 zurückgetreten. Tim Davie und Deborah Tennis als Reaktion auf die Ankündigung von Donald Trump, die BBC verklagen zu wollen. Also die BBC British Broadcasting Corporation ist ja der Öffentlich-Rechtliche sozusagen in Großbritannien.
Ausschlaggebend dafür war eine Doku über Trumps zweite Amtszeit. Darin kamen dann Ausschnitte von seiner Rede vom 6. Januar 2021 vor, die er gehalten hat vor dem Sturm auf das Kapitol. Und dieser Originalton von Trump, O-Ton, wie man auf Mediendeutsch sagt, um den es da geht, der da gesendet wurde, der war zusammengeschnitten aus zwei Teilen, die aber 50 Minuten auseinander lagen in der Originalrede und die dann aber so zusammengetackert den Eindruck erwecken, dass Trump die Menschen zum Sturm aufs Kapitol aufgehetzt hätte. Der Guardian hat die geschnittene Rede mal gegen die echte gestellt in einem Video.
We're gonna walk down to the Capitol. And I'll be there with you. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore.
So, das war jetzt einmal die zusammengeschnittene Version aus dem Beitrag und jetzt kommt das Original.
We're gonna walk down to the Capitol. And we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women.
So, und jetzt wird gut 50 Minuten vorgespult und dann.
And we fight. We fight like hell.
Also das heißt, jetzt haben wir beide Versionen gehört. Einmal die zusammengeschnittene am Anfang und dann quasi mit diesem Vorspulgeräusch symbolisiert, wie es eigentlich war in der Rede.
Mhm. Also kurzum, so wie es zusammengeschnitten wurde, hat Trump es nicht gesagt. Und wenn man sich die Mühe macht und die ganze Rede hört, dann kann man das auch in dieser Vehemenz auf jeden Fall nicht herstellen. Also es ist natürlich, blutet einem immer das Herz, wenn man Trump verteidigen muss. Aber in diesem Fall, es stimmt so nicht, dass er die Leute aufgehetzt hätte zum Sturm aufs Kapitol. Es ist verkürzt.
Also den Zusammenschnitt, den kann man so nicht machen. Da sind sich eigentlich auch alle einig, die da drüber berichtet haben und da drauf geschaut haben. Aber was man nicht vergessen darf, Trump hat in der Rede über eine Stunde von Wahlbetrug gefaselt und den Leuten eingeredet, sie würden unterdrückt und die Medien würden sie belügen.
Ja, natürlich.
Dass die Demokraten die Wahlen gestohlen hätten, dass die Menschen hier vor ihm, vor Ort, die Demonstrierenden, dass die Demokratie retten müssen. Die Medien sind Volksfeinde und am Ende, dass sie eben zusammen hingehen werden, um den Kongress bei der Arbeit anzufeuern.
Alles richtig. Aber er hat nicht gesagt, wir gehen da jetzt hin und kämpfen wie die Hölle.
Nein, das hat er nicht gesagt.
Und das ist dann doch wirklich unterirdisch. Also wie kann man das so schneiden in einem Medienhaus wie der BBC? Ja. Und vor allen Dingen, das ist ja auch gar nicht nötig bei diesen ganzen Lügen, die Trump sowieso den ganzen Tag erzählt. Also was musst du ihm da noch irgendwas in den Mund schneiden und editieren? So. Und dann auch noch in einer Rede, wo er die ganze Zeit den Medien vorwirft, sie würden die Fakten verfälschen. Also wie dumm kann man denn sein, ihm auch noch einen Beleg für diese Behauptung zu liefern?
Also Trump hat jedenfalls die BBC auf Schadenersatz verklagt wegen Verleumdung und wegen Wahlbeeinflussung an einem Gericht in Florida, obwohl der Beitrag in den USA überhaupt gar nicht zu empfangen war und obwohl er ja die Wahl dann auch gewonnen hat. Aber gut, die Klage hat kaum eine Chance, da sind sich auch alle einig, aber sie hat die schwerste Krise in der Geschichte der BBC ausgelöst. Gleich zwei Köpfe, die zurücktreten. Denn es ist egal, ob die Klage aussichtsreich ist oder nicht, der Schaden ist schon da. Das hat so auch ein ehemaliger deutscher Verfassungsrichter gesagt, Andreas Voskuhle.
Das Prinzip basiert ja nicht darauf, dass alle glauben, dass sie einen Prozess gewinnen. Also die Trump-Administration weiß, dass sie bestimmte Prozesse nicht gewinnen wird. Aber schon, dass sie sich wehren müssen, ist ein Problem. Das ist schon auch ein Teil dieser Einschüchterungsstrategie. Ich muss auf einmal etwas, was eigentlich völlig normal ist, einen kritischen Bericht über einen Politiker, das haben wir immer schon gemacht, als Presse würde ich sagen, Das muss ich auf einmal rechtfertigen.
Andreas Voskuhle bei einer Debatte im Zusammenhang mit der Verleihung vom Journalistenpreis, dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis 2025 in Köln, hat er das gesagt.
Ja, und er hat ja recht. Also das ist ja das, was er sagt, worum es eigentlich gehen würde, ist Einschüchterung.
Und man muss sagen, das ist eine Strategie. Also in den USA läuft das ja schon länger so unter Trump. So geht er gegen Medien und Universitäten vor mit teilweise ja hanebüchenen Klagen. Und bei Public Media, also bei nicht kommerziellen öffentlichen Medien in den USA, die durch öffentliche Gelder finanziert werden, die sowas Ähnliches wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind, da braucht er das noch nicht mal. Da kann er einfach die Mittel entziehen, ohne Klage erstmal. Und das hat er gemacht. NPR und PBS als öffentliches Radio und Fernsehen, die finanzieren sich jetzt nur noch aus ein paar verbleibenden Landesmitteln, nicht mehr Mitteln vom Bund, aber hauptsächlich aus Spenden von Unternehmen und von Hörern. Und darum werben die Programme mittlerweile in jeder Ausgabe, dass man für sie spendet. Nicht mehr wie früher, nur ein paar Wochen im Jahr, wo sie das gemacht haben.
Nochmal einmal zurück zur BBC, bitte. Dass die dann gleich so ins Straucheln kommt, ne? Das hätte doch wahrscheinlich nicht mal Trump gedacht, oder? Als er meinte, ich verklag die so. Und die BBC wird ja genau wie ARD, ZDF und Deutschlandfunk auch seit Jahrzehnten immer wieder angezweifelt sozusagen und stark kritisiert mit einer ähnlichen Polemik zu links, unverschämte Zwangsgebühren. So, das war schon unter Maggie Thatcher in den 80ern war das schon so. Die hat damals einen regelrechten Krieg geführt gegen die BBC. Ich glaube, das wären nochmal ganz andere Bandagen, als man das hier lange kannte, also rhetorisch gesehen. Hat versucht, die BBC zu zerschlagen, die Gebühren abzuschaffen. Und auch heute hast du Nigel Farage in England, den Chef der ultrarechten Reform UK Party, und der bläst in dasselbe Horn da.
Also es wirkt wie so ein Playbook, was überall angewendet wird, in ganz Europa, kannst du sagen.
Was meinst du mit Playbook?
Naja, so ein Vorgehen, so eine Strategie von Trump, von den Rechten im Kampf gegen öffentlich-rechtliche Medien oder gegen die Medien insgesamt, weil wenn du guckst, zum Beispiel die Organisation Reporter ohne Grenzen, die guckt sich das ja regelmäßig an und die sagt über die Medien in Ungarn zum Beispiel, nach 15 Jahren Urbanisierung dort, sind das reine Propaganda-Werkzeuge für Sprachrohre für Russland oder Italien haben sie auch sich angeschaut und da sei es quasi so, das sind nur noch Lautsprecher der Regierung, was da medienmäßig passiert, das grobe Fazit. Und es ist immer wieder auch dort das gleiche Vorgehen, diskreditieren zunächst über lange Strecken, einfach sagen, Lügen und zu links, dann Druck auf diese Medien und dann Entzug der Gelder.
Apropos Geld, über die Gebühren haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ne?
Ja.
Aktuell 18,36 Euro pro Monat und pro Haushalt.
Ey, und weißt du, was übrigens eine Sendeminute Fernsehen kostet?
Naja, musst du jetzt ein bisschen unterscheiden, ne? Sendeminute ist ja nicht gleich Sendeminute. Also was Tagesschau, ja. Tatort, Bundesliga kostet ja,
also Tatort zum Beispiel kostet 21.500 Euro pro Minute. Und Tagesschau kostet 2.000 pro Minute. Also kostet ein Zehntel von dem, was ein Tatort kostet. Kannst du auf ARD.de nachlesen. Da gibt es eine Unterseite, da wird dir genau aufgeschlüsselt, wie viel was kostet. Also auch mit dem ZDF und so weiter und so fort.
Also gut zu wissen auf jeden Fall, weil man zahlt das Geld ja auch. Dann will man auch wissen, wofür es ausgegeben wird. Aber also ist das jetzt viel oder wenig? Also was willst du damit sagen? Ist jetzt 2000 Euro für eine Tagesschau-Minute viel oder wenig? Oder
weiß ich nicht.
Müsste man das jetzt vergleichen mit dem, was andere Nachrichtensendungen kosten und welche Qualität die haben?
Darauf genau will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern eher einer der Gründe, warum die dauernden Angriffe zum Beispiel der AfD gegen ARD und ZDF überhaupt auf fruchtbaren Boden fallen, ist ja, weil die Leute sagen, boah, ey, jeden Monat knapp 20 Euro ist mega teuer, dabei gucke ich das überhaupt gar nicht. Also da setzt das ja an bei diesem Unmut der Leute, ne, die dann sagen, ist doch richtig, die Zwangsgebühren abzuschaffen. Sollen das doch die zahlen, die sich das reinziehen wollen am Ende?
Ja.
Aber der eigentliche Grund, warum die AfD überhaupt gegen öffentlich-rechtliche Stimmung macht, ist ja am Ende, dass ihre Partei so viel Gegenwind bekommt in den Nachrichten und Informationssendungen und Dokus. So. Okay. Und das ist aber gar nicht das, was teuer ist. Das ist ja billig im Vergleich. Hier zum Beispiel Inforadio. Das kostet von den Gebühren, die du hier in Berlin-Brandenburg zahlst, also von den knapp 19 Euro, die du zahlst, kostet das 55 Cent.
Ja, Radio ist eh viel, viel, viel günstiger als Fernsehen.
Das komplette Radioprogramm in ganz Deutschland, also wenn du jetzt alle Gebühren aus ganz Deutschland zusammenrechnest, nicht nur Berlin-Brandenburg, sondern alles und dann guckst, was kostet das gesamte komplette Radioprogramm in Deutschland überhaupt nur 2,50 von diesen Gebühren.
Das Öffentlich-Rechtliche.
Ja, genau. Alles überall. Von Bayern bis Bremen 50 Wellen. Deutschlandfunk schon mit drin. Tutti kompletti. 2,50. Dann ARD aktuell. Das ist alles, was mit Tagesthemen, Tagesschau, Nachrichten, Pipapo zu tun hat. 25 Cent. Sport 70. Kostet fast dreimal so viel, wie die Nachrichten aus aller Welt zu beschaffen, zu analysieren, zu sortieren, zu checken, aber immer noch spottbillig.
Ja, ich hab's verstanden.
So, weißt du, und das meine ich. Die AfD schießt mit diesem Argument Zwangsgebühr, sauteuer, völlig unnötig, gegen eine zentrale Säule, ja, der Demokratie, was wir beobachten können, wenn das fehlt, in Italien, in Ungarn zum Beispiel. So, die uns fast, aber überhaupt gar nichts kostet.
Also das gibt es ja doch schon 20 Euro und es werden auch irgendwelche Schlagershows und was ist
das Sport-Events davon. Aber das, was sozusagen Information angeht, das, was eigentlich der Dorn im Fleisch der Populisten ist, ja, das kostet ja fast nichts.
Überhaupt der Mächtigen. Es geht ja überhaupt darum, die Mächtigen sozusagen zu kontrollieren, egal, und zu kritisieren. Egal wer an der Macht.
Welche politische Richtung, genau. Ja. Also ich meine, in Venezuela Nicolas Maduro sah es auch nicht anders aus. Und so, also, ne, und solange alle mitmachen und eben solidarisch zahlen, kostet das eben, ist das spottbillig, die Informationsbeschaffung im Vergleich. Aber wenn du das System zerschießt, erstmal, und dann Nachrichten nur noch von kommerziellen Unternehmen kommen, dann wird das ja viel teurer. Dann werden aus 25 Cent für die Tagesschau auf einmal 9 bis 12 Euro für ein News-Abo für dich alleine.
Ja, okay, du zahlst aber eben nicht 25 Cent, sondern du zahlst einen knappen 20 im Monat. Das heißt, ich zahle die ganzen Schlagershows, die ich alle nicht gucke oder Vorabend sehen oder was weiß ich, zahle ich alle mit. Und es bleibt aber doch in der Sache richtig. Jeder zahlt, aber nicht alle nutzen es.
Aber ich meine, es trifft am Ende auf die Streaming-Abos genauso zu. Oder Fitnessstudio oder Software-Abos. Weißt du, du zahlst das dann und dann hast du das und dann guckst du deine Serie und der Rest ist Mist. Dann guckst du gar nicht an. Oder du gehst einmal alle zwei Wochen eine Hantel hochheben. Zahlst aber die Kurse, die Laufbänder, die Schwimmhalle, die Sauna, zahlst du alles mit. Beschwert sich überhaupt niemand drüber.
Ja, der Unterschied ist nur, dass ich das kündigen kann, wenn ich für mich entscheide, es lohnt sich für mich.
Und genau, und das ist es, ne? Das ist es. Du könntest kündigen. Tolles Gefühl. Ja, weißt du, beim Prinzip Rundfunkbeitrag geht es ja um Solidarität. Alle zahlen, damit Information frei verfügbar ist und nicht hinter einer Paywall verschwindet.
Das ist ein schöner Gedanke, Solidarität. Und dass alle zahlen ein und dafür hat man ein Programm, was sozusagen auch Demokratie stabilisierend ist und so. Das haben sich natürlich irgendwann mal die Leute bei Gründung des dualen Mediensystems, Gründung Bundesrepublik und so weiter, haben sich das auch alles sehr schön ausgedacht und das ist auch ein schöner Gedanke. Aber auf der anderen Seite hast du diese ganze Misswirtschaft beim Öffentlich-Rechtlichen, wo der Öffentlich-Rechtliche auch wirklich selber schuld ist, sich selber delegitimiert. Weil überleg mal, was du von den Gebühren noch für tolles Programm machen könntest, wenn eine gezielte Ausgabe der Gelder immer das oberste Gebot wäre. So, die Untreuevorwürfe gegen die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Mit wie vielen Leuten haben wir seit wie lange darüber geredet? Also was für eine große Sache. Untreuevorwürfe in 26 Fällen. Ist die zusammen mit drei anderen angeklagt, 4 Jahre lang das Vermögen des RBB geschädigt zu haben? Oder was öffentlich wurde über das Ruhrgeld von Claudia Nutelle, die ehemalige RBB-Programmdirektorin. Die kriegt 8.000 Euro im Monat bis ans Lebensende. Warum? Weil es so im Vertrag stand. Und man versteht gar nicht genau, wofür eigentlich. Ja. Aber es scheint irgendwie rechtens zu sein. Also Misswirtschaft ist ein riesiges Problem, das ja auch die Befürworter und Unterstützer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wahnsinnig macht. Und es ist aber gleichzeitig so schwer zu diskutieren, weil Rechte es sofort als Munition nutzen. Aber du kannst es ja auch nicht wegschweigen, weil möglicherweise den Rechten helfen
Also will. Es bleibt dabei, man muss das kritisieren, man muss Misswirtschaft, man muss das auch verfolgen und dem sozusagen nachgehen. Aber was ich meine ist, man darf dem Argument nicht auf den Leim gehen, dass sozusagen das alles zurechtgestutzt werden muss, weil es so teuer ist. Und am Ende geht es aber eigentlich nur darum, missliebige Kritik loszuwerden. Das war's von uns für heute bei 7 Tage wach. Wir hoffen, dass euch der Podcast gefällt. Und wenn ja, dann nehmt doch einfach jetzt ganz kurz das Handy aus der Tasche, gebt uns Sterne in der App, die ihr benutzt und schickt die Folge vielleicht an jemanden, dem das gefallen könnte oder gerade nicht. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Und übrigens, fürs Gebührengeld gibt's ja nicht nur auch unseren Podcast, quasi all-inclusive, sondern noch viele mehr.
10 Minuten Wirtschaft zum Beispiel vom NDR, den finden wir ganz gut, kommt Montag bis Freitag immer gegen 16 Uhr und erklärt immer 10 Minuten lang die aktuellen Wirtschaftsthemen. Quasi einen schönen zeitökonomischer Ökonomie-Happen. 10 Minuten Wirtschaft in der ARD-Audiothek.
Also schöner hätte ich das Schlusswort nicht sprechen können,
mein Freund. Ich denke schon. Das Schlusswort hast du ja aber auch nicht, sondern das hat die ostafrikanische Maulwurfsratte.
Ja, genau. Was ist das denn?
Das ist der Sound von deren Rundfunk.
Die ostafrikanischen Maulwurfsratten haben Rundfunk oder was?
Ja, die machen Klopfzeichen.
Ah ja. An der Tür oder im Bau. Hallo. aufmachen.
Nein, das sind
GEZ-Polizei.
Das sind Nachrichten über herannahende Tiere. Je nach Tier unterschiedlich schnell.
Ach so. Also kommt eine Hyäne, Halftime, Leopard, Doubletime.
So ungefähr. Aber das Beste ist eigentlich was anderes. Die machen diese Klopfzeichen, indem sie den Kopf gegen die Wand hauen.
Ja, natürlich. Wie auch sonst. Ich finde, es ist ein sehr treffendes Bild im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So. Immer den Kopf gegen die Wand hauen.
Verstehe.
Beim Senden.
Gut. Tschüss.
Tschüss. Hier hast du das mitbekommen mit dieser Golferin, mit dieser Rentnerin.
Was, mit einer Golferin?
Eine Golferin, also eine ältere Golferin schon, die irgendwie um die 70 oder so, die hat dreimal mit einem Schlag den Golfball ins Loch gehauen.
Nicht Minigolf.
Nein, richtig Golf. Und das ist super selten. So mit einem Schlag über diese riesigen Entfernungen beim Golf, ne? Den du hast auch noch nie Golf gespielt, ne?
Nee.
Ich auch nicht. Aber es ist, wenn du es dir mal im Fernsehen anguckst, so, es sind ja riesige Entfernungen und da schlägst du den Ball mit einem Schlag ins Loch. Und das ist die letzte Saison in England war das. So eine 70-jährige Amateurgolferin wohlgemerkt. Ne? Nicht eine ehemalige Profigolferin oder so. Die hat das dreimal in einer einzigen Saison geschafft. So. Es hat sogar BBC World hat darüber berichtet. Da habe ich das gehört. So. Und es ist wirklich ein Phänomen, weil die erst diese Frau mit über 50 überhaupt angefangen hat.
Also das heißt, wir haben noch Chancen.
So, wir haben noch Chancen. Wenn das unser Ziel wäre und wir uns Lust hätten, uns so reinzufuchsen wie diese Frau wohl, die da auch Mitglied ist in diesem Club, wo das passiert ist. Und das Ding ist, es gibt eine Regel, wenn du das schaffst mit einem Schlag, so ein Hole in One, dann musst du die komplette Truppe, den ganzen Golfclub einladen. So.
Oh nein.
Und jetzt ist dir das gelungen beim letzten Mal bei so einem internationalen Clubturnier, da waren ein paar hundert Leute. Da musst du die alle einladen.
Ach, meine Güte.
Ja.
Die Rentnerin?
So, ja. So, und jetzt kommt der Knaller, die hatte da eine Versicherung für. Wirklich. Die hatte eine Versicherung über diesen Club, weil das ja quasi nie passiert. Aber wenn das dann passiert, dann wird das halt so teuer, du kannst dich da ja ruinieren. So, und da gibt es dann für diese Regel eine Versicherung. Es ist absolut irre.
Das ist ja geil. Aber ja. Anstatt dass dann gleich der Club zahlt, wenn das nie vorkommt.
Quasi. Naja, also manchmal kommt es dann halt doch vor. Ne? Und dann, ja, dann bezahlt die Versicherung die Getränke.
Was für eine geile.
Also so eine Versicherung bräuchte ich auch, so eine Kneipenschutzversicherung. Das
ja, müssen wir doch noch Golf spielen gehen.
Ja, oder ein Versicherungsunternehmen aufmachen.
Okay.
Okay. Bis gleich. Guten Hunger.